Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elna Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Shalom, shalom und herzlich willkommen. Du hast den Podcast Bibelschönheit und vor mir sitzt die liebe Valentina und ich heiße Elena. Hallo.
Hallo, hallo.
Wir sind wieder da.
Wir sind wieder da. Ist mir letztens sogar passiert. Ich wollte irgendwie eine Story bei Instagram aufnehmen und sage, ich bin wieder da und merke, wie unser Real, weißt du?
Ja, wir haben schon die 200. Folge geschafft.
Leute. You!
Das ist richtig schön. Ja, das Jahr geht weiter und wir haben weitere Themen auf dem Herzen. Mhm. Und ein Thema, das wir weiter angehen und besprechen möchten, ist das Thema der Geist Isabel und auch Isabel selbst als Person in der Bibel. Mhm. Mhm. Wir sind noch immer bei den 12 Frauen der Bibel, Teil 1, die Studie, die ich geschrieben habe. Und davon ist eine Frau, und zwar die Frau Isabel. Mhm. Und ja, wir haben gedacht, das machen wir zum Thema.
Das machen wir zum Thema. Ich finde das richtig gut, dass wir genau sie auch zum Thema machen, weil das hast du so schön geschrieben in der Studie. Wir können viel aus dem Leben von Isabel lernen, aber dabei war sie nicht vorbildlich, sondern sie zeigt halt ganz klar, was passiert, wenn Machtmissbrauch da ist, ein Ablehnen gegen Gott da ist und Verführung des Königs und so. Also ich finde es sehr, sehr gut, dass du die Frau mit reingenommen hast in die Studie, weil die anderen Frauen, da können wir halt auch so ganz viel Vorbildliches sehen und auch Gutes und ein Leben, das gottgefällig ist und wo eine Frau wirklich auch Segen bringt, zwar natürlich auch nicht alles leicht war, aber trotzdem. Und ich finde es richtig gut und richtig spannend, heute diese Podcast-Folge mit aufzunehmen, weil ich glaube, wir können wirklich viele Parallele zu unserer heutigen Zeit ziehen.
Total. Ja, ich habe mir einfach nur gedacht, ja, hey, sie ist ja auch eine Frau, die in der Bibel aufzufinden ist und was kann ich einfach über sie lernen, ne? Und ich meine, ganz ehrlich, die Zeit der Zeit, sage ich mal, ne? Also es zeigt sich einfach immer wieder, dass so ein Geist Isabel oder zumindest ja, also die Eigenschaften von ihr, dass wir sie auch vielleicht auch in unserem Leben wiederfinden, in Menschen, in dem Leben anderer Menschen, in, keine Ahnung, irgendwelchen Konstellationen. Und deswegen, lass uns doch das Thema mal angehen, habe ich mir gedacht.
Absolut. Richtig gut. Sehr gut.
Ja. Also zu Anfang möchte ich ganz kurz ein paar Informationen weitergeben. Also wer war überhaupt Isabel und was hat sie gemacht und worum geht es eigentlich in der Geschichte? Und es geht darum, dass es einen König gibt, König Ahab. Das ist der König, den Gott eingesetzt hat. Dieser König heiratet aber eine Frau, die nicht aus dem Volk Israel stammt. Mhm. Sie heißt Isabel. Ihre Herkunft ist aus Sidon. Sie ist die Tochter von Etbaal. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Also er ist König und Baals Priester gewesen, ihr Vater. Und aufgewachsen ist sie mit Götzendienst, mit dem Götzen Baal und mit Aschera. Mhm. Und ganz kurz möchte ich auf diesen Baal und auf Aschera eingehen, damit wir überhaupt wissen, was sind das überhaupt für Götzen. Einmal haben wir den Götzen Baal, das ist so ein Fruchtbarkeitsgott gewesen.
Mhm. Ja.
Und auch ein Wettergott war er. Er stand für Regen, für Ernte, für Wachstum. Und wurde als wirklich als Versorger des Lebens angesehen. Also die Menschen haben ihn angebetet, damit sie versorgt werden und so weiter und so weiter. Menschen glaubten wirklich, ohne Baal gibt es keinen Regen und auch automatisch auch dadurch auch keine Ernte. Mhm. Und das wurde oft als Macht und Kontrolle über Natur und Wohlstand definiert oder er wurde definiert damit oder verbunden. Mhm. Und Aschera, das ist eine Göttin der Fruchtbarkeit und der Sexualität. Mhm. Also Fruchtbarkeit im Sinne von Partnerin von Baal wurde sie verehrt. Symbolisch sind so Holzfähne oder auch geschnitzte Bilder. Und der Kult war häufig mit sexuellen Ritualen verbunden. Also ich habe mir sogar auch angeguckt, die Bilder, wie sie aussieht. Und man sieht wirklich halt, sie ist komplett nackt. Man sieht ihre Brüste und man sieht auch sogar ihre Vagina. Also solche Kunstfiguren aus Holz und sonst was haben sie halt hergestellt und angebetet. Und das war quasi so der Glaube von Isabel und auch von ihrem Vater. Und das ist halt so interessant, dass der König Ahab eigentlich einen einzigen Gott hat, Yahweh persönlich, und er sich trotzdem mit dieser Frau eins macht. Ich glaube, ich gehe davon aus, wir lesen nicht viel in der Bibel darüber, aber ich glaube, dass diese Ehe zwischen ihr und Ahab sehr wahrscheinlich politisch war, also es ging um ein Bündnis. Und damals war es ja so üblich, Vater gab Tochter zu ihr, zum Beispiel in 1. Samuel 18, Vers 20, habe ich einfach so dieses Beispiel Saul und David. Auch Saul gab seine Tochter Michal David zur Tochter, das war auch richtig, zum Thema Politik und genau. Bündnis. Und damals war das einfach so üblich. Und ich finde es halt sehr interessant, dass Ahab diesen Bund eingegangen ist mit einem anderen König, der aber andere Götter verehrt hat.
Ja.
Und was ich halt auch mir gedacht habe bei Isabel selbst ist, das steht auch jetzt nicht so ausführlich in der Bibel drinne, aber sie wurde ja quasi verheiratet. Ob es ihre Entscheidung selbst war, ob sie es wollte, wissen wir nicht. In den meisten Fällen ist es nicht so. Und vielleicht ist da auch so eine Art Ablehnung ihres Vaters, also von zwischen ihr und ihrem Vater, dass sie sich abgelehnt gefühlt hat von ihrem Vater, dass er sie einfach weggibt, einem fremden Mann, einem Mann, der ganz andere Götter hat, also eine ganz andere Kultur, und sie ist da plötzlich zwischendrin und muss irgendwie überleben oder durchkämpfen.
Ja, darf ich dazu etwas ergänzen, weil ich genau das jetzt gerade hier aufgeschlagen habe in der Bibel, weil das steht nämlich in der Kombination genau da. 1. Könige 16, und Ahab, der Sohn Oris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. War es nicht genug, dass er in den Süden Jerobams den Sohn Nebats wandelte, denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter des Etbaals. Das bedeutet, schon bevor er heiratete, tat er viel Böses, was böse war in den Augen des Herrn, sogar mehr als seine Vorväter, mehr als die anderen. Das heißt, ich glaube, dass einfach die Regentschaft oder auch das Regiment von Ahab auch schon vorher nicht gut war und diese Abwandlung der Katastrophe nur noch durch Isabel verstärkt wurde. Also er nahm sie zur Frau, steht jetzt auch nicht in dem Sinne, so wie du sagst, auch nicht jetzt so die Beweggründe, aber ich glaube auch, dass das sehr viel damit zu tun hat, was du vorhin gesagt hast. Aber ich fand das sehr spannend zu lesen, er tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle anderen, die vor ihm waren. Und das finde ich schon auch wirklich noch eine krasse Aussage. Das sind die ersten Sätze, die wir über Ahab lesen, und die sagen, hey, der tat sogar noch viel mehr Schlimmeres als seine Vorfahren. Das finde ich schon bemerkenswert, echt.
Ja, das passt ja auch irgendwo zum Volk Israel, finde ich, an sich, wenn du jetzt die Könige liest. Es gibt ja mehrere Könige, die immer aufsteigen und absteigen, und sei es die Chroniken oder auch die Könige, immer wieder lesen wir das. Dann gab es mal einen König, der war Gott gehorsam und hat Altäre und alles abgehauen, die ganzen Götzen verbrannt oder entsorgt. Und dann kam der nächste König und der trieb es schlimmer als seine Vorfahren. Das liest man ja immer und immer wieder. Also ich habe mich auch manchmal so gefragt, wie schlimm kann es denn eigentlich noch werden?
Aber wahrscheinlich
geht es ja noch schlimmer. Es geht ja noch schlimmer. Sie fingen ja an, dann ihre eigenen Kinder zu opfern und so weiter und so weiter.
Genau,
also schon sehr extrem. Und in diese Familie heiratet er rein.
Genau. Ja.
Und eine Heirat ist ja ein Bund, und er geht quasi ein Bund nicht nur mit Isabel ein, sondern auch mit ihrem Vater. Also auch dieser Bund zwischen Sidom und Israel. Und man merkt einfach, also da passiert etwas, was Gott gar nicht gefällt. Und ich glaube auch, also mein Gedanke war einmal auch, warum macht er das? Könnte auch natürlich auch sein, würde er sich auf Gott verlassen, würde er gar nicht auf diesen Bund eingehen. Er bräuchte das gar nicht, diesen Friedensbund mit dem anderen gegenüber, sondern er weiß, er hat einen Gott, der auf seiner Seite ist, und der versorgt ihn, und er wird jede Schlacht gewinnen, egal wo er hinzieht. Wenn er wenn er Gott im Zentrum hat, dann kann er nicht verlieren. Mhm. Und das sehen wir ja auch immer wieder in Königen oder auch in Mose. Mhm. Also wenn sie irgendwelche andere Völker eingenommen haben, sobald sie mit Gott unterwegs waren, die haben immer gesiegt.
Mhm, genau, sie haben immer gesiegt. Und was ich so spannend finde, was du gerade noch erwähnst, gerade so der Baalskult, der war ja auch so heftig, dass Gott oft an diesen Stellen gesagt hat, vernichtet alles. Also dieser Kult war so, so heftig, das werden wir ja auch vielleicht noch nachher behandeln, auch in diesen Podcast-Folgen bezüglich Isabel, was diese Baalspriester oder diese Baalspropheten tun, um Baal anzubeten und wie sie selber mit sich umgehen und wie sie in Ekstase und allem sind. Also ja, das war ein so hochokkulter Brauch, dieser Götzendienst war so heftig, dass in dem Moment das nicht nur Gott ein Greuel war, sondern es war wie eine Schandtat. Also sie haben sich selbst einfach auch garantiert nicht mehr richtig. Also sie waren nicht wie zurechnungsfähig.
Ich finde es einfach so spannend, wenn man sich die ganze Bibel einfach so durchliest, vor allem so das Alte Testament ab 1. Mose und dann aufwärts, ne, was so das Volk immer wieder tut, wie sie sich immer von Gott entfernen und wie Gott sie auch vergleicht mit einer Hure und dass sie sich anderen Männern hingibt, ne, dass sie ihre Beine spreizt. Und noch letztens gelesen, die ganzen kleinen Propheten, die wiederholen sich ständig und sie sagen einfach nur, und du gibst dich hin, selbst die Heidenvölker um dich herum könntest nicht mehr mit ansehen, wie schrecklich du es treibst. Du bist schlimmer als die Heiden selbst, obwohl du doch ein heiliges Volk sein sollst. Du bist ein Volk, das ausgesondert ist. Für mich, sagt Gott. Und was tust du? Du hast mich verlassen. Und diese ganzen kleinen Propheten, immer das Gleiche. Also du liest es und ich habe mir jedes Mal gedacht, ich habe es doch gerade schon in einem anderen, beim anderen Propheten vorher gelesen. Das wiederholt sich. Ich habe das doch gerade schon gelesen, aber es wiederholt sich durchgehend.
Gerne.
Und Gott immer wieder sagt er, verlasst diesen Weg. Und da finde ich das richtig krass, dass er sich mit so einer Braut eins macht. Und ich habe mir halt kurz aufgeschrieben, also was hat sie mitgebracht in die Ehe? Sie hat Götzendienst mitgebracht.
Ja.
Ganz klar Manipulation, darüber werden wir ja noch sprechen. Und Kontrolle auch über ihren Mann.
Ja.
Und auch natürlich auch über andere Männer. Machtmissbrauch hat sie mitgebracht. Und natürlich ganz klar Gewalt gegen Gottes Propheten, das werden wir auch noch lesen und uns damit beschäftigen. Sie hat einfach einen großen Einfluss, bewegte Dinge, aber natürlich gegen den Willen Gottes und veränderte ein ganzes Volk geistlich ins Negative.
Ja, absolut. Das Feindschaft gegen Gott. Das
Volk.
Ne?
Ja. Und das werden wir auch noch lesen. Aber das sind so die Dinge, die sie mitgebracht hat und da finde ich das einfach super wichtig zu wissen, okay, was sind das für Götzen, für Götter, die sie angebetet hat und warum und weshalb. Und das ist schon richtig krass.
Das ist schon sehr, sehr krass. Ich meine, gut, wenn sie jetzt so groß geworden ist mit dem Baalskult, ist das für sie jetzt nicht etwas, wo sie sagt, das ist jetzt für mich komplett neu. Ich habe jetzt den Auftrag, den König zu manipulieren, deswegen benutze ich jetzt den Baalskult. Darin ist sie groß geworden. Das ist ihre Herkunft. Ne? Mhm. Ich glaube, vordergründig bei dieser ganzen Ehe, bei dieser gesamten Situation, ist eigentlich Ahab zur Verantwortung zu ziehen. Ne? Was es aber in dem Moment zeigt, er lässt sich ein auf diese Frau, obwohl er genau weiß, dass sie daherkommt, wo Götzenkult betrieben wird. Und worauf ich gerne noch mal ganz kurz Bezug nehmen will, die erste Frau, die wir in der Studie behandelt haben, das ist die Eva. Und da sprechen wir über den Einfluss einer Frau. Und Gott schafft Mann und Frau als Ebenbild. Das bedeutet, sie sind eins, sie repräsentieren, du bist ich. Also das ist so wie dieses, das ist Fleisch von meinem Fleisch. Also sie sind eins vor Gott, wenn du eine Ehe eingehst, so wie hier jetzt auch eine Ehe eingegangen ist, werden sie wie eins. Und in dem Moment hat sowohl der Mann als auch die Frau eine eigene Auswirkung, einen eigenen Ausfluss von dem, was da passiert, auch in der Ehe und um sie drum herum. Und wenn sie König und Königin sind, oder waren in diesem Fall, haben sie einen gewissen Einfluss. Das ist unumstößlich. Das geht nicht daran vorbei. Nur es geht darum, wie setze ich denn ein? Gott hat Mann und Frau geschaffen. Und an diesem Punkt, also sie waren ja nicht, wenn wir das durchlesen aus 1. Könige, sie waren ja nicht verstritten, sondern sie hat ja schon auch gewusst, wie kann sie mit ihm umgehen, um dem König dann praktisch in die Wege zu leiten, die ihre eigenen sind. Und für mich zeigt das nochmal, dass diese Form von Ehe von Anfang an nicht richtig war und von Anfang an Ahab eigentlich einen Fehltritt begangen hat, würde ich persönlich sagen. Und das führte dazu, dass die Tür weit offen war für all das Okkulte und diesen Baalskult und alles, was da war und er dem wie verfallen war.
Mhm. Total. Also das sehe ich genauso. Und ich finde auch, ihn zu beleuchten, ihn anzuschauen, ist auch super interessant, einfach zu wissen, so, warum hat er das getan und wie ist er einfach als Mensch gewesen. Und da habe ich zum Beispiel in der Studie geschrieben, einmal, klar, der war König, ne? Von über Israel. Er war auch kein schwacher Mann. Das habe ich ebenfalls geschrieben, das lesen wir auch. Also er war zum Beispiel auch militärisch erfolgreich. Er hat wirklich Siege hinter sich gebracht und trotzdem ging er halt das ein. Doch das Interessante an ihm ist, er war zwar militärisch erfolgreich, aber ohne geistliche Klarheit.
Ja, das hat er nicht gesehen.
Weil im Endeffekt, du hast ja nicht nur das Sichtbare, du schaust ja auch in das Unsichtbare, du hast ja auch eine Beziehung zu Gott und deine Propheten und all das. Und anscheinend hat er da irgendwie keine Klarheit gehabt, was er eigentlich da macht. Ich weiß nicht, ob ihm das bewusst war, ob er schon so verblendet war, dass er einfach quasi wie so auf zwei Hochzeiten gespielt hat. Ja, ich will den Frieden für mein Land, ich will militärisch erfolgreich sein, aber gleichzeitig mache ich auch nochmal einen Bund mit dem und dem und schau mal, was da passiert, ne? Und ganz klar, das haben wir schon gerade besprochen, das war echt eine schreckliche Tat und das missfiel Gott. Und das hast du ja vorhin erwähnt, in 1. Könige 16, glaube ich, hast du vorgelesen, kann es sein?
Ja.
Genau. Und da steht es halt ganz klar drin, dass es Gott missfiel. Und wie gesagt, auch was vorher erwähnt, ich denke, der hat wirklich aus politischen Nutzen einfach geheiratet. Also wirklich, um Frieden zu sichern, ja, einfach diese Sicherheit nicht in Gott zu haben, sondern wirklich auch einfach rein menschlich, auch vielleicht die Bündnisse, die er hatte, zwischen anderen Königen zu stärken. Und so eine Hochzeit, so eine Ehe bringt genau das ein.
Ja.
Ganz klar sehen wir, ich finde, er verließ sich null, also nicht auf Gott.
Auf keinen Fall. Nichts. In keinster Weise liest man das. Und das, finde ich, ist auch nochmal so eine Verbindung zu dem, was wir lesen, wo Samuel den Saul begegnet und ihm offenbart, du hast dich von Gott abgewandt. Du bist anderen deinen eigennützigen und selbstsüchtigen Wünschen nachgegangen und hast auch in diesem Moment Gott wie verworfen. Und das, was du gerade eben sagst, das finde ich so gut, richtig gut. Du sagst, der hat wie keine geistliche Klarheit, der Ahab. Und bei Saul sehen wir diese krasse Wende. Gott beruft ihn, der ist der erste König in Israel, der jetzt dann in dem Moment ja wie berufen wurde. Vorher war das ja gar nicht, war keiner da. Ja. Da waren ja die Richter und so. Und als wir aber dann in dem Moment genau da reingehen, sehen wir, was passiert, wenn die geistliche Klarheit wie verwischt. Und bei Ahab, ich meine, er kommt natürlich auch aus dem Erbe, er hat ungefähr so 22 Jahre hat er ja regiert und die Könige vor ihm waren, weiß ich nicht, 10, 12, vielleicht 15 Jahre. Er war schon relativ lang für die damalige Zeit, fast zweimal so lang wie die anderen. Aber in dem Moment, er hat schon mit dieser geistlichen Unklarheit, mit dieser geistlichen Verwirrung gestartet. Das heißt, da war gar kein offener Kanal überhaupt von Gott zu hören. Nichts. Und ich glaube, wirklich, ich glaube, dass Gott ihn mehrmals versuchen wollte, dass er zur Umkehr kommt, dass er zurückkommt. Ja, allein, was wir vielleicht später noch mal uns anschauen, auch auf dem Berg Karmel und auch dieses Riesenwunder, wo Gott vom Himmel vom Feuer schickt und so. All diese Dinge sind eigentlich absolute klare Bekenntnisse, dass Gott sagt zu ihm als König, kehr um zu mir. Du bist König über Israel und Israel ist mein Volk. Das sind meins. Weißt du, dass Gott sagt, komm zu mir zurück. Aber diese geistliche Verwirrung, die hat es nur noch bestärkt durch die Frau, ne? Durch seine Ehefrau.
Ja, und ich finde auch dieses, keine geistliche Klarheit zu haben.
Ja.
Dann suchst du dir menschliche Strategien aus. Du suchst, du gehst diese Menschen, genau, du schaust einfach, okay, ich prüfe das einfach, welcher Weg ist für mich am besten. Das ist einfach so menschlich und kurzsichtig, das ist so kurz gedacht. Und ich finde, das zeigt einfach, dass ihm der Glaube gefehlt hat.
Richtig. Genau, das ist der Punkt. Und das ist halt auch so eben, weißt du, auf der einen Seite haben wir auch so einen Bezug, das, was du gerade am Anfang sagtest, es ist wie eine Vermischung und es ist ein bisschen auch so das Zweideutige. Ich will zwar den Segen des Gottes Israels, ich will den Segen Gottes, damit das Land fruchtbar ist, dass ich alles habe, dass wir genug Essen haben, Versorgung haben und so, dass es dem Land Israel gut geht. Ne? Den Segen Gottes will er, aber nicht dem Gott gehorsam sein. Er will nicht dem folgen. Er will sich nicht dem unterstellen und sagen, ich glaube dem Gott Israels und er stellt sich dem nicht. Das heißt, das ist auch wieder, was du ganz am Anfang sagtest, zwei Herren dienen oder auf zwei Hochzeiten tanzen, den Segen Gottes haben wollen, aber nicht ihm folgen und nicht ihm dienen und nicht nach seinem Willen das Land regieren. Ne, das sind halt die zwei Gegensätze.
Ja. Und das Interessante ist, finde ich, dadurch, dass er quasi diese menschliche Strategie angegangen ist und diesen Glauben einfach, der da nicht vorhanden ist, was passiert als nächstes? Er öffnet wirklich eine Tür für das Volk, für den Götzendienst. Mhm. Weil seine Entscheidung als König hat es ja bewirkt, dass die Menschen sich einfach auch damit verbunden haben, mit den Baals, Priestern und dem Ganzen, was halt nachher auch geschieht. Das werden wir auch sehen, diese Geschichte einfach, ne, am Berg, wie Gott einfach eingreift, das ist ja überwältigend.
Ja,
voll. Aber diese Vermischung von Wahrheit und Lüge, es ist so eine krasse Vermischung, es ist eine Verblendung, die stattfindet, nicht nur bei ihm, also diese geistliche Komponente, die ist einfach gar nicht da. Er kann gar nicht geistlich klar sehen. Und das zeigt, finde ich, mir, so kann es auch in unserem Leben passieren.
Ja.
Wenn wir anfangen, nicht mehr zu glauben und wenn wir anfangen, strategisch, also menschlich strategisch zu denken, dann werden wir verblendet.
Genau.
Ich finde, das ist wirklich auch gefährlich.
Das ist sehr gefährlich. Und ich denke, also, wie soll ich das sagen? Es ist ja auch eine sehr einflussreiche Position, die er hat. Und ich glaube, wir sind ja in dem Sinne. In unserem Leben haben wir auch durch unsere Worte und durch das, was wir sagen, wie wir unser Leben leben und auch mit welchen Menschen wir uns verbinden, da entsteht Einfluss. Wir dürfen und wir können nicht sagen, ja, ist doch vollkommen egal. Also ich lebe mein Leben und ich bin befreundet oder in Beziehung oder in einem Leben. Das spielt ja keine Rolle. Wenn ich Christ bin, ist alles super. Wir sehen am Leben von Ahab, er hatte die heftigste Position. Er war im Reich, also in Israel König. Also das ist nicht mal eben einfach in irgendein anderes Land, sondern er war dort König und Gott hat ihm jahrelang geschenkt. Und wenn man sieht, was in dem Moment wirklich passiert, dann fragt man sich natürlich, okay Gott, weshalb hast du das überhaupt so krass zugelassen? Was ich aber nicht glaube, was als Frage richtig ist, sondern dann sehen wir den Propheten Elia in dieser gesamten Zeitleiste. Wir sehen ihn in dieser Zeitleiste und was er dort noch für eine Rolle spielt. Und ich glaube, das finde ich halt noch weitaus wichtiger, egal wie viel Position, egal wie viel Einfluss wir haben, egal wie weit wir uns aber auch entfernt haben von Gott, er ist immer da dran und immer auf der Suche, uns näher zu kommen. Immer wieder uns nah an sein Herz zu ziehen und uns auch wie einzuladen, umzukehren. Ne? Die Wahrheit wirklich zu erkennen, unsere geistigen inneren Augen zu öffnen.
Ja, ich möchte auch ganz kurz auf so diese Dynamik eingehen zwischen den beiden. Bevor wir so richtig in das Thema eingehen, in die Geschichte, was ich halt so super spannend finde einfach, ist, dass wenn er ist diesen Bund eingegangen mit Isabel, diese Ehe eingegangen und damit verlor er seinen Einfluss, seinen geistlichen Einfluss, aber auch seinen Einfluss als König, finde ich, weil er gab das ja komplett an sie ab. Also diese Verantwortung, die er trug für das Volk, gab er an sie weiter. Sie fing plötzlich an, sich einzumischen, das Ganze zu kontrollieren. Und ich finde auch, er verlor seine Identität als König für das Reich das Gottes, für Israel. Und plötzlich kam so von ihr diese Dominanz, diese Kontrolle, dieses alles zu steuern, alles im Überblick zu haben. Sie setzt ihren Willen durch, mit Druck, mit Manipulation, mit all dem. Und das finde ich interessant, dass er nie weise genug ist, zu stoppen, sie zu stoppen, ihr einfach auch Einheit zu gebieten, zu sagen, jetzt reicht's so, ne? Sondern er lässt alles über sich ergehen, macht alles mit, selbst das Schlimmste vom Schlimmsten, ja, auch selbst den Tod eines Mannes, worüber wir noch sprechen werden. Und für mich ist so, das Bild für uns heute, also wir lesen jetzt diese Geschichte, wir sprechen jetzt über diese Geschichte, aber was sagt uns das jetzt heute? Was sagt es dir heute als Zuhörerin? Ich finde, wenn wir uns mit Dingen verbinden, das haben wir ja schon gerade auch so ein bisschen angesprochen, die gegen Gott stehen, dann hat das einen Einfluss in unserem Leben.
Ja, richtig.
Wenn wir Kompromisse eingehen, hat das Einfluss in unserem Leben. Wenn wir uns von Falschen beeinflussen lassen, wo führt das hin? Und wir sehen das in der Geschichte. Und ich finde, diese Geschichte ist ein Beispiel einfach für unser Leben.
Das sieht man richtig gut. Dass das sehr gut zusammengefasst ist, hast du sehr, sehr gut.
Ja, ich denke so, wie oft versuchen wir, Gott zu folgen und gleichzeitig der Welt zu gefallen? Ne? Das ist halt dieses Ding. Wir sagen, ja, wir lieben Gott, aber orientieren uns an weltlichen Werten beispielsweise.
Ja.
Das kann sehr, sehr schnell passieren. Und jeder von uns, du, so wie ich, jeder muss es prüfen.
Gerne.
Und ich finde, wenn wir uns von Dingen beeinflussen lassen, dann wird es auch uns geistlich schwächen.
Ja.
Die Wahrheit zu erblicken, die Wahrheit zu sehen.
Genau.
Und jeder Kompromiss zieht unser Herz Stück für Stück von Gott weg. Das habe ich mir so aufgeschrieben. Vermischung zerstört geistliche Klarheit.
Ja, richtig.
Und zu wissen, Gott hatte verboten, sich mit fremden Göttern, Völkern zu vermischen. Ahab tat es trotzdem. Er tat es trotzdem. Er wusste, es ist nicht richtig. Und er tat es trotzdem. Und das sind so diese Zeichen von falschen Prioritäten, die er gesetzt hat. Und also ich möchte auch in meinem Leben das einfach prüfen. Okay, wo gehe ich Kompromisse ein? Und wo habe ich vielleicht schon, bin von der Wahrheit abgekommen und weiß ich nicht, bin irgendwie irritiert oder sehe Dinge nicht ganz klar. Das passiert, finde ich, heutzutage super, super schnell. Also in den letzten Wochen ganz besonders beschäftige ich mich auch so mit diesem Thema soziale Medien. Ich blicke einfach auch so mit dem Auge, nicht nur für mich, für mein Herz, dass ich das Ganze prüfe und auch schaue, okay, welchen Kanälen will ich gerne folgen, was will ich mir gerne anschauen, wo mache ich wirklich auch eine Grenze und sage, selbst wenn es ein christlicher Account ist, was ist die Frucht, die dahinter steckt? Und das habe ich mir in den letzten Wochen wirklich sehr zu Herzen genommen. Welche Frucht in meinem Herzen entsteht da? Also fühle ich, dass es mir gut tut? Fühle ich eine Leichtigkeit? Fühle ich einen Frieden? Oder ist da doch irgendwo eine Unsicherheit, eine Unklarheit, vielleicht sogar Angst, Sorgen, Verwirrung? Genau, und ich will das Thema gar nicht so ausweiten, aber was mir so aufgefallen ist, ich hatte so gestern so einen krassen Tag einfach auch mit Gott, so in der Stillen. Und auch die letzten Tage auch immer wieder hat er mir Bibelverse gezeigt und immer mehr und mehr. Und ich habe mir so gedacht, boah, uns muss so bewusst sein, in welcher Zeit wir leben. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Jesus kann jederzeit kommen. Ist uns das bewusst? Wie nutze ich meine Zeit? Womit verbringe ich meine Zeit? Was sehe ich mir an? Was höre ich mir an? Mit welchen Menschen lebe ich Beziehung? Und da merke ich, dass da sehr viel sehr viel Verwirrung gerade durch soziale Medien geschieht, durch Medien an sich, durch YouTube oder. Und das Ding ist, weil sich Christen anfangen, sich mit der Welt zu vermischen, im Bereich soziale Medien ganz besonders, merke ich, wie das Normalität in unserem Leben wird. Und die Nächsten, die das sich anschauen, lassen sich so davon beeinflussen, dass es auch Normalität in ihrem Leben wird. Und so lassen wir, krass ausgedrückt, auch Götzendienst in unserem Leben zu.
Ja, voll. Und ich finde das, also hast du sehr, sehr klar und deutlich auf den Punkt gebracht. Ich finde, wenn man so drauf guckt, sagt man sich, was sind so die Spuren, die ich in meinem Leben hinterlasse? Also ich weiß nicht, ob sich Ahab nicht auch so etwas mal irgendwie gefragt hat, aber gibt es irgendwie Spuren, die ich in meinem Königreich, meiner Regimentschaft irgendwie hinterlasse? Also einfach auch mal vom Ende her zu gucken und zu sagen, mit welchen Dingen beschäftige ich mich in den sozialen Medien, mit welchen Menschen bin ich, also in welche Fußstapfen trete ich? Und genau das ist der Punkt, wo ich zum Beispiel mir auch Gedanken gemacht habe, was hinterlasse ich? Nicht nur nach jedem Treffen, sondern also was also woran erinnern sich die Menschen, wenn sie an mich denken? Und das ist zum Beispiel etwas, wo Leute zu mir gesagt haben, boah, Valentina, ja, du gehst ja so in Begleitung und Mentoring. Und ich sag euch ehrlich, das ist Invest und das ist Zeit verbringen. Aber in dem Moment pflanzt du und säst du etwas Gutes in die Menschen hinein. Und ich liebe das, muss ich ehrlich sagen, weil ich in dem Moment merke, es geht nicht nur um mich, sondern es geht um das, was Gott tun möchte durch mich und welche Früchte es bringt in dem Leben der anderen. Und das kannst du in verschiedenen Formen machen, egal in welcher Form du unterwegs bist und sagst, ich möchte einen Unterschied machen im Reich Gottes, ich möchte meinen Teil hinzugeben, aber ich möchte umkehren von dieser Verwirrung und ich möchte nicht einfach nur, ja Gott, segne mich und hier mache ich im Alltag alles so für mich alleine, lebe voll das egoistische, ich-zentrierte Leben, aber ich möchte den Segen Gottes haben, bitte, bitte, und auch noch ein schönes Zuhause und das Leben ist wunderschön und plötzlich kommen die Hiobsbotschaften bei den Leuten und plötzlich taucht in den sozialen Medien, da knallt es durch die Decke, was da wieder passiert ist bei den Leuten. Ich glaube, wenn wir wirklich ein kompromissloses Leben haben, werden wir auch an einer gewissen Art und Weise immer wieder gedemütigt. Und damit meine ich nicht unterbuttert und du hast gar nichts mehr irgendwie und du bist nur noch ein Wurm, sondern du lernst nicht mehr aus deiner eigenen Kraft zu leben oder wie der Ahab zu regieren, sondern du lernst aus Gottes Kraft in dem Moment zu sagen, ich kann das nicht alleine, sondern das ist mein Gott. Das ist mein Herr an meiner Seite, das ist mein Jesus und ich alleine schaffe das nicht. Wir müssen runter von unserem Thron des Stolzes, ähnlich wie der Ahab, wir müssen runter von diesem Thron des Stolzes. So sage ich das.
Ja, boah, ich finde das Thema so spannend und ich würde gerne nochmal darauf eingehen, aber in der nächsten Podcast-Folge.
Yay, richtig gut.
Genau, also bleibt genau hier stehen. Ich finde, man hat so viel noch dazu zu sagen, aber... Lass uns mal das in der nächsten Podcast-Folge machen.
Sagen wir bis gleich?
Bis gleich, ja?
Ja, ja. Ciao, ciao.